Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Und wir haben hier ein ehemaliges frisches Urlaubskind.
Ja. Andrea. Ehemaliges Kind nach 3 Tagen Arbeit.
Genau, du bist schon wieder voll im Berufsalltag.
Ja.
Hat dich wieder alles.
Alles wieder normal.
Ja. Und somit können wir auch Podcast wieder aufnehmen. Mhm. Und unser Thema heute ist 7.-8. Lebensmonat. Ja, und da die erste Frage: Ist es immer noch so geschillt?
Nee. Nee. Und alle Mütter, die vielleicht schon ein Kind haben, die wissen das ganz genau, dass jetzt so die wilde Zeit losgeht, ne? Mhm. Die Sturm- und Drangzeit, ne? Die Kinder wollen ihre Welt entdecken, die kommen jetzt auch schon vorwärts, sie können sich drehen, sie können schon sitzen, können Dinge durch die Gegend schmeißen, sind mhm. an allem interessiert. Stecken sich alles in den Mund, robben vielleicht schon durch die Gegend. Also jetzt muss man die Augen und Ohren spitzen und muss eigentlich immer hinterher sein.
Ne? Ja, die ruhige Zeit ist vorbei. Ja. Zumindest was die Bewegung angeht.
Ja, und es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken an seinem Kind, gefühlt.
Ja, ja. Also ich habe bei uns auch wahrgenommen, die Spieldecke, wo man am Anfang so ein bisschen dachte, so, ja, brauche ich überhaupt so eine Spieldecke? Ne? Mhm. Hätte ja auch eine einfache sein können. Mhm. Und jetzt merkt man so richtig, dass sie in Interaktion damit gehen. Ja. Ne? Also der Kopf kann jetzt länger ja gehalten werden und sie stützen sich mit einer Hand ab und greifen sich irgendwas auf dieser Spieldecke. Mhm. Und auch hier natürlich wieder, jedes Kind ist einzigartig und jeder hat sein Tempo.
Genau.
Das muss jetzt natürlich überhaupt nicht sein.
Es gibt Kinder, die schon früh sitzen können mit 7 Monaten und es gibt auch Kinder, die sitzen halt erst mit 9 oder mit 10 Monaten. Ne?
Genau. Mhm. Und wir hatten es jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber da werden wir auch nicht müde bei. Selbst wenn jetzt viel in den Mund gesteckt wird, heißt es ja nicht unbedingt, dass es dann auch schon reif und fertig ist, um jetzt wirklich mit dem Essen auch anzufangen.
Ja.
Ne? Also wir hatten das ja in der Folge, wo du ja auch gesagt hast, da gehören ein paar mehr Zeichen dazu. Mhm. Auch das sichere Sitzen ist eins davon. Und da hier auch nochmal die Erinnerung, nur weil jetzt alles in den Mund geht, es ist einfach die orale Phase.
Das ist die orale Phase, ja genau. Alles, ja. Sie entdecken die Welt über den Mund, weil die Zunge immer noch eines der größten Tastorgane ist. Ne?
Genau, da auch, da kann man natürlich auch irgendwann schon mal was fühlen. Vielleicht, der erste Zahn ist vielleicht sogar schon da und jetzt kommen auch noch mehrere. Ich weiß, bei Hans und auch bei Tim anfangs war das so, die waren einfach da. Die haben dann irgendwie so rausgeblinzelt.
Hast du aber Glück gehabt.
Und du dachtest so, was ist das? Und beide, jetzt ist ja Tim ja auch schon ein bisschen älter, aber beide hatten mit dem Backenzähnen echt zu tun. Also bis die großen Oschis, sag ich mal, da raus waren, durch waren, da hatten sie echt ein paar Nächte beide gleichzeitig zu tun. Aber die anderen toi 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 davor, die waren einfach da.
Aber wo du das Thema Nächte ansprichst, das ist auch 7.-8. Monat, da kommen die Frauen extrem an ihre Grenzen. Das ist eine Zeit, wenn die Kinder am Tag motorisch so viel Neues entdecken und physikalische Gesetze entdecken, ne, ich schmeiß was runter, Mama hebt es wieder auf oder auch jeder andere, der da vorbeiläuft, ne, also das Thema Schwerkraft entdecken und so extrem gut ihre Umwelt wahrnehmen können mittlerweile und auch nicht mehr so ängstlich sind, weil sie einfach schon gefestigter sind ne, und mehr Vertrauen in ihre Umwelt haben. Dementsprechend viel haben sie natürlich in der Nacht zu verarbeiten.
Ja.
Und daran verzweifeln die Eltern halt auch wirklich regelmäßig. Also es ist hier immer Thema, 7.-8. Monat, wie unruhig, da richtig verzweifelte, manchmal weinende Mamas, die anrufen und sagen, ich kann nicht mehr. Ich stehe 8-mal in der Nacht auf oder 9-mal in der Nacht auf. Ja, ein Kind, was 8 Monate alt ist, wird zwischen 8 bis 10-mal wach in der Nacht.
Mhm.
Ne? Meistens schlafen sie relativ schnell wieder ein, weil der Kopf gerade so viel zu tun hat und sie so viel zu verarbeiten haben, dann eben etwas wacher werden, aber nicht richtig wach. Ne? Und dann aber eben noch nicht die Strategien entwickelt haben, schnell wieder zurückzukommen in den Schlaf. Und dafür brauchen sie halt ganz viel Unterstützung und Begleitung. Manche Kinder mehr, manche weniger. Ich glaube, bei euch war das nie so ein großes Thema.
Die haben relativ sich schnell selbst reguliert. Also hat es dann wirklich mal, dass man einfach im Raum war. So, wo du denkst, okay, das hat gereicht. Oder auch der eine oder andere kennt es ja viel auch, es gibt ja auch die Reiki-Behandlung und so, wo man einfach mal die Hand drauf legt. Mhm. Und das war dann schon die Beruhigung, so, ah ja, okay,
das,
sind da,
das hilft alles gut. Auch bei vielen, ne? Kindern, wenn du die neben dir hast oder so, wenn man nur mal die Hand auf die Stirn legt oder so, ne, oder ein bisschen oder mal streichelt oder die Hand hält. Manchen Kindern reicht das, ja. Manchen aber nicht. Es gibt Kinder, die sich sehr, sehr gut regulieren können, mhm. die da sehr stark sind. Und es gibt aber auch regulationsschwache Kinder, ne, die deutlich mehr Unterstützung brauchen. Und das sind dann häufig die Eltern, die wirklich weinend anrufen und sagen, ich kann einfach nicht mehr. Ich stille mein Kind 10-mal in der Nacht. Mhm. Und dann wird es natürlich immer sehr viel auf das Stillen geschoben, mhm. was aber mit dem Stillen grundsätzlich oder mit dem Hunger mal so gar nichts zu tun mhm. hat. Sondern die Kinder haben einfach früh gelernt nach der Geburt und am Anfang ist das ja auch toll. Ne, dann gibst du die Brust, dann schlafen die ein und dann ist das ganz kuschelig und so. Das heißt, die Kinder haben das Stillen an das Schlafen gekoppelt, mhm. ja, und brauchen dann immer und immer wieder die Brust, um wieder einzuschlafen und runterzufahren. Mhm. Ja, und das ist immer ein ganz, ganz großes Thema, gerade so 7., 8. Monat. Mhm. Ne?
Und es gehört ja auch für einen guten Schlaf, das kennen wir ja auch selber, ja auch ein bisschen mehr auch noch so dazu. Also wir haben zum Beispiel immer, dass wir vorher einmal das Zimmer frisch lüften. Mhm. Ne, die Heizung wird dann auch so runtergedreht, dass es eine gute, ich weiß jetzt nicht, ob es da
ja, 16 bis 18 Grad soll es ja immer sein oder möglichst zumindest im ersten halben Jahr.
Ja, also wir haben jetzt kein Zimmertemperaturgerät da drin, mhm. aber es ist einfach so, okay, fühlt sich jetzt frisch, fühlt sich genau. angenehm an.
Schöne Luft.
Und ja. trotzdem dass man auch dafür sorgt, dass es natürlich muckelig warm beim Schlafen halt so bleibt. Weil wir kennen das selber, ne? Wenn der Partner die Decke wegzieht, dann werden wir wach, weil es kalt wird.
Ja, so oder so, ne? Es gibt aber auch Schwitzekinder, denen ist das dann zu warm auch nicht so gut.
Genau.
Ne? Habe ich gerade mit meinem Enkelkind, dem, mhm. wenn der kann einfach nicht schlafen, wenn es dem zu warm ist,
ja,
ne?
Okay.
Also so und so. Aber da kennt ja eine Mama, wenn das Kind 7, 8 Monate alt ist, dann haben die ja ein Gefühl dafür, wie temperaturempfindlich genau. das Kind ist, ne?
Ja.
Aber ja, es gehören noch mehr Sachen dazu, eben vor allem ein strukturierterer Tagesablauf. Aber das ist ja bei den meisten Kindern so mit 7, 8 Monaten, dass sie schon, da haben die Eltern schon eine gewisse Tagesstruktur auch eingeführt. Ne? So, man wird morgens wach, man geht spazieren mhm. oder trifft sich auch mal mit anderen Muttis. Dann geht man zum Mittag vielleicht wieder nach Haus, dann gibt es ein Mittagsschläfchen. Ne? Dann gibt es nochmal ein Nachmittagsprogramm und dann hat man eben so seine Abendrituale und sein Abendprogramm, um den Kindern auch einen guten Ausklang vom Tag zu verschaffen.
Genau, und da kann man, ja, also am Ende ist es ja immer so ein bisschen ausprobieren, was ist so unser Weg, was passt so für uns. Und vielleicht dann auch mal zu gucken, weil du es ja sagst, die verarbeiten das ja dann in der Nacht. Vielleicht ist dann das Tagesprogramm aber auch vielleicht ein bisschen zu viel, weil...
Genau, gerade bei regulationsschwachen Kindern muss man vielleicht auch mal ein bisschen den Tag anschauen und gucken, was machen wir dann alles, wie viele Reizen ist er dann ausgesetzt oder sie. Und ja, kann man da einfach mal ausprobieren, vielleicht mal eine Woche lang alles ein bisschen ruhiger und ein bisschen runterfahren. Was die Mütter halt häufig machen ist, gerade bei dem Thema Schlafen, sie probieren zu viel aus.
Mhm.
Ne? So, dann wird heute wird das gemacht und morgen wird das.
Ach ja, das hat nicht geklappt, also gleich das nächste.
Ja, gleich das nächste. Oder selbst innerhalb von einem Einschlafprogramm nochmal 1000-mal wieder was wechseln. Und damit können Kinder nicht um. Und gerade die Regulation schwachen Kinder, die immer wieder andere Reize bekommen, jeden Tag oder mehrmals in der Stunde, dann kommen die gar nicht mehr runter, weil sie sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Ich sage immer den Muttis, bleibt dran, 14 Tage das gleiche Programm fahren, ne? Liebevoll die Kinder begleiten. Diese Schlafbegleitung ist irre wichtig, aber man kann nicht immer das Weinen wegzaubern.
Mhm.
Ne? Aber einfach da sein.
Ja.
Ne?
Und es gibt ja dann, gibt ja auch, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, auch diese ganzen Apps, ne, welche Entwicklungsphase ist jetzt, ich habe es nie benutzt, weil mich das eher kirre gemacht hat, aber auch wenn man da mal reingeluschert hat, dann sieht man ja auch, so eine Phase ist dann nicht mal nur eine Nacht oder zwei Tage, sondern die ziehen sich ja mehrere Tage und wenn ich halt ein Kind habe, das in Anführungsstrichen jede Phase feiert, ne, oder jeden Zahn wie ein Festival nachts abgeht, ja, dass man sich immer wieder sagen, es ist eine Phase, es ist eine Phase, es geht vorbei, es bleibt jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so. Und sich aber dann...
Ja, da sagst du jetzt aber was Großes. Deine Kinder sind noch klein. Es gibt auch im weiteren Verlauf immer Phasen.
Ja.
Da gibt es die Kinder, die dann kurz vorm Kindergarten durchdrehen. Dann gibt es die Kinder, die kurz vor der Schule ein halbes Jahr vorher. Mhm. Immer wenn so große Entwicklungssprünge, immer wenn was Neues kommt, dann sind die sind dann auch nicht mehr ausgelastet. Ne? Guck mal, euer Großer ist von der Krippe in die in den Kindergarten gekommen. Und vorher, meistens sind die dann auch ein bisschen
Wir waren dazwischen auf der Insel. Das kann ich nur empfehlen, einen längeren Urlaub dazwischen zu machen. Ne? Aber und wir hatten halt auch noch die Besonderheit, es war ja auch noch Corona-Zeit.
Ja,
das heißt, er war auch eh schon länger aus der Krippe raus. Wir haben ja letztens überlegt, er war tatsächlich wirklich nur ein Dreivierteljahr in der Krippe. Weil durch die lange Schließzeit, durch Corona und dann waren wir ja auch noch die längere Elternzeitreise auf Fuerteventura, dass er am Ende wirklich nur dreiviertel Jahr in der Krippe war, wobei er ja mit eins in die Krippe ja gekommen ist.
Ja gut, okay, dann kann man das vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber oft, wenn die Kinder dann eben den Drang haben, viele neue Dinge zu lernen und so ein bisschen unterfordert sind, dann werden die wild. Ne? Und dann ist das Gehirn nicht mehr anständig gefordert. Das ist wie bei Hunden.
Ja.
Sind die nicht gut gefordert, drehen die auch durch und beißen jeden Schuh an. Ne?
Und da sind die Kleinen schlimmer als die Großen.
Ja.
Oh Gott, das war jetzt eine Bewertung, ne? Entschuldigung.
Nee, es ist, also ich kann das so unterstreichen, mein Kleiner ist auch tatsächlich, ja. Nee, aber so ist es bei den Kindern eben und es gibt noch ganz, ganz viele Phasen. Die längste und schlimmste Phase nennt man Pubertät, nur mal so als...
Ja, die kenne ich ja mal nicht. So. Meine eigene habe ich vergessen.
Die hat man ja auch nie als schlimm wahrgenommen. Okay. Nee, gut. Aber also da, das ist eine wirklich wilde, wilde Phase und da muss man als Eltern ruhig bleiben und auch das wird wieder normal. Ne? Und bei dem einen Kind dauert es halt ein bisschen länger und bei dem anderen geht es ein bisschen schneller vorüber. Ne?
Genau. Was noch Kinder, mein Aha-Effekt war, weil ich auch erst so dachte, so, ich muss weniger Termine machen, so in etwa. Mhm. Aber es tatsächlich hat zum Beispiel bei Hans, der war ja schon sehr sensibel, der hat viel so gescannt, hat viel wahrgenommen aus seiner Umwelt. Da hat es schon gereicht, wenn ich, wo ich dann mit ihm spazieren gegangen bin. Mhm. Wenn ich halt hier in die Gärten gegangen bin, wo einfach nichts ist. Mhm. Ne? Aber wenn ich an der Straße, das muss man sich ja vorstellen, die saugen ja alles auf. Ne? Und gerade so mit 7, 8 Monaten, wo sich ja auch das ganze Gehör und ja alles noch so entwickelt, muss das ja für, das ist ja was ganz anderes, wenn wir irgendwann, wir hören ja noch nie mal die Glocken mehr hier, wenn die Kirchturmglocken läuten, wir hören das ja fast gar nicht mehr. Mhm. Hans, Mama! Die Kirchturmglocken.
Ja, die haben ihre Antennen noch mehr an.
Genau.
Ne? Und vor allem, gerade wenn du das Gehör ansprichst, sie lernen ja jetzt auch auf Entfernungen zu hören.
Mhm.
Also ein Auto, was von weit kommt und dann wie das Geräusch sich verändert, wenn es dicht an einem vorbeifährt und dann aber auch wieder die Entfernung wieder größer wird. Ne? Und das ist, und da denke ich jedes Mal, wir sind ja jetzt aus dem Urlaub gerade gekommen und wir sind über Berlin gefahren, weil mein Freund ja in Berlin lebt.
Mhm.
Und wir sind in die S-Bahn rein und da war ein Kinderwagen mit einem Baby, es war ungefähr ein halbes Jahr oder 7 Monate vielleicht wirklich auch alt. Die S-Bahn war gerammelt voll, es gab hunderte von Menschenstimmen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, also wie dieses Kind konditioniert ist im Vergleich zu Kindern, die wie wir hier mit in einer Kleinstadt leben, ne?
Ja. Also diese Babys kennt es ja erstmal nicht anders, ne?
Ja, die werden da reingemacht. Aber jedes Mal denke ich, oh mein Gott, die müssen so schlimme Nächte haben, die Mamas.
So geht es mir ja immer, wenn wir in Winterurlaub fahren. Ich liebe Berge für sie 1-2 Wochen, aber dann...
Bin ich froh, wenn ich wieder in der Ostsee bin.
Wenn ich wieder meinen weiten Blick auf der Ostsee habe. Ja. Klar, wenn ich oben auf dem Berg bin, habe ich auch einen weiten Blick, aber da muss ich ja dann auch erstmal hoch.
Ja.
Ne? Von daher, das ist immer so auch, wie man aufgewachsen ist, was welche
so
Umgebung
konditioniert,
einen so geprägt hat. Ne?
Ja.
Und wenn halt diese Phasen sind, reicht es natürlich irgendwie nicht, sich zu sagen, ja, die Phase geht schon vorbei, sondern ihr wisst ja, das ist so mein Steckenpferd ja auch ist, einfach zu schauen, wie man sich selber auch mal was Gutes tut, ne? Also, dass man selbst auch mitten am Tag mal kurz mal wieder irgendwie sein eigenes Akku irgendwie auflädt und wenn man es irgendwie so hinbekommt, eine Tasse Tee mal in Ruhe zu trinken und nicht, wenn man mal eine kleine Gelegenheit hat, noch hier diesen Termin abzusprechen und das noch zu erledigen, sondern bewusst sich auch mal als Priorität zu setzen, weil wenn dann diese Nacht ansteht, da braucht man ja auch mal wieder Energie, ne?
Na, was ich immer finde, ist, man muss lernen, also zum einen abgeben und das lässt sich mit 7, 8 Monate alten Kindern ja auch wirklich schon gut machen. Klar, die fangen an zu fremdeln, aber sie sind ja auch extrem interessiert an anderen Personen. Ja? Und wir haben es auch so oft schon gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Aber das Dorf kann natürlich nur agieren, wenn man zum einen die Mama vielleicht auch mal loslässt und die eine kann das besser als die andere. Und auch die Kinder die Möglichkeit haben, sich an mehrere Menschen zu gewöhnen. Ja. Und wenn ich natürlich immer nur mit meinem Kind zu Hause bin, die sind dann zum Teil auch echt anstrengend, ne? Weil sie wollen ja ständig bespaßt werden. Man kann es kaum leisten als Mutter, du hast keine Minute frei, außer in den kurzen Phasen, wo sie schlafen. Und das ist ja am Tag nicht mehr lange.
Nee.
Sie machen nur noch so kleine Powernaps, wenn überhaupt.
Ja.
Meistens sind sie dann schon stundenlang wach. Und man muss sich einfach, da kann es die Oma-Tage geben oder die Tanten oder so. Oder selbst wenn man sich mit Freundinnen trifft, ne, man kann dann sich auch mal rausnehmen oder sich da was Gutes gönnen. Ja. Ne? Und man muss natürlich auch, wenn man schon weiß, wir haben gerade so eine schrecklichen Nächte, ich muss hier 10-mal die Nacht stillen, ja, dann muss man die Paarzeit vielleicht auch mal ein kleines bisschen zurückstellen und nicht abends zusammensitzen, sondern vielleicht schon mal ein bisschen vorschlafen gehen. Oder
schlafen
am Nachmittag sich mal hinlegen und sagen, hier Papa, jetzt kommst du von der Arbeit, jetzt du mal, mach du mal ein bisschen Bespaßungsprogramm, ich gehe jetzt mal vorschlafen. Also vorschlafen geht ja nicht, aber man hat ja auch noch genug nachzuholen von der letzten Nacht.
Genau. Und je nachdem, wie das natürlich individuell dann ist, wir hatten das ja dann einfach bei meinem Rücken, dass er dann nicht mehr mitgemacht hätte. Auch so, klar, habe ich nachts gestillt, das kann Klaus natürlich dann nicht machen, aber wer denn diese Phase war und Tim ist oder Hans ist nicht in zur Ruhe gekommen, dann ist Klaus aufgestanden, hat ihn getragen. Weil gerade mit diesen Backenzähnen, ne, da schläft er auch in der Trage denn ein, aber ablegen, nee. Allein wenn du versuchst, den Anschnaller abzumachen.
Naja, sie brauchen dann einfach noch mehr Körperkontakt, weil es einfach wo sind ihre Wurzeln bei den Eltern und wo finden sie Ruhe und können sich entspannen bei den Eltern und natürlich immer in Körperkontakt.
Genau. Ne? Und das ist am Ende, was ist Körperkontakt? Ist Liebe. Und Liebe kann man, also so die Frage, ne, gebe ich zu viel Liebe? Nein.
Nee, Liebe kann man nicht genug geben.
Genau, Liebe kann man wirklich nicht genug geben. Und schon
wobei
gar nicht.
Man schon aufpassen muss, zwischen Liebe und zu sehr als Eltern die Hand drauf haben, dem Kind keine Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln, das ist auch nur ein schmaler Grat. Da muss man auch aufpassen.
Ja,
und Kinder müssen und sollen sich frei entwickeln können. Und denen darf man auch richtig viel zutrauen.
Genau.
Die können.
Ne? Ja. Und das war ja auch mein größtes Learning damals mit Hans. Wir hatten es ja jetzt auch schon hier ein paar Mal auch erzählt über die Monate, als ich ja meine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Da war Hans ja ungefähr so ein Dreivierteljahr alt und jetzt so ungefähr, ne? Wir sind ja gerade in dem Lebensmonat angekommen.
Mhm.
Und da war das bis dato ja auch so, dass wir wirklich wenig andere Bezugspersonen dabei hatten, auch wenn wir unsere Spieltreffen und sowas hatten. Aber so die Omas und Opas schon mal so mit einbinden, hatten wir bis dato noch gar nicht so auf der Pfanne. Ich muss auch sagen, das war auch für mich irgendwie gar nicht präsent. Aber durch diese akute Krankheit, die ja wirklich von jetzt auf gleich mit Notaufnahme ja auch war, hat es mir auch gezeigt, oh Mann, wir brauchen ein Dorf. Also das war so richtig, wo ich so gespürt habe, als ich dann da wieder auch fit war, war sofort klar mit den Omas und Opas an den Tisch. Wie stellt ihr euch das vor? Wie können wir das machen? Wie passt es? Die einen sind schon Rentner, die anderen sind noch im Berufsalltag. Und dann erstmal sprechen, so, ne, was traut ihr euch zu? Was könnt ihr euch vorstellen? Und wenn ich das so vergleiche, dann war das so ähnlich wie eine Eingewöhnung in der Krippe. Die kommen zu uns, wir spielen das mal zusammen, ne? Ja. Das Baby lernt die Stimme kennen, die Form, die Gesicht, erinnert sich an den Geruch. Und dann war es tatsächlich am einfachsten, wenn ich nicht dabei war.
Ja.
Es ist so. Also immer wenn ich dabei war, war ich Dreh- und Angelpunkt.
Ja.
Und wenn ich dann aber aus dem Raum gegangen bin oder wir es dann auch so gemacht haben, dass gar nicht viel Möglichkeiten war, an mir festzukleben, dann war das, haben die immer gesagt, oh, wenn du nicht dabei bist, ist es am schönsten. Was war denn erstmal so im ersten Moment so, aber da darf man sich dann als Mama lernen, zurück loszulassen, sich ein Stück zurückzunehmen, weil jetzt so im Nachhinein, wenn ich das auch sehe, wie eine schöne, enge Bindung Hans zu seinen Großeltern hat.
Das ist langfristig so wichtig.
Es ist so wertvoll und wenn man ja auch sieht, sie lernen ja mit jeder Generation ja, ne, es prägt sie ja.
Jeder gibt einem was, ne?
Genau, richtig.
Und du bist ja, also ich bin ja nun schon in der Position, Oma zu sein und man ist ja als Oma auch, obwohl ich sehe, das ist wie meine Tochter, die macht es so toll. Und obwohl ich, natürlich, ich bin an manchen Stellen vielleicht ein bisschen ruhiger, ne? Oder kann meinem Enkelkind nochmal andere Dinge mitgeben, ne?
Mhm. Ich glaube, es nicht nur die Schokoriegel sind.
Würde ich nie machen.
Nein.
Also ich gehöre tatsächlich zu den Omas. Ich würde das immer erfragen, darf sie das oder nicht? Ich habe die ersten Male immer angerufen und habe gesagt, sie möchte gerne ein Eis essen. Dürfen wir ein Eis essen geben? Mhm. Ja, also nie würde ich mich da absolut zurückgehalten, weil ich das einfach, ich finde, das ist auch eine Art von Respekt der Mutter gegenüber. Und ich möchte ja mein Enkelkind auch langfristig sehen. Also ich habe nie was heimlich. Und die kommen ja in das Alter, wo sie es erzählen.
Ja, ja. Ne? Und ja. Ich habe das tatsächlich das Gespräch mit meinem Papa auch gehabt, wo ich ihm dann einfach nur sagen musste, guck mal, Papa, wenn du so einen Kinder-Schokoladenriegel nimmst, so einen großen, ne? Und wenn du den in diesen kleinen Körper steckst, was meinst du, was das bei diesem kleinen Körper auslöst? Ne? Wir gucken mal hinten drauf, wie viel Zucker ist da drin. Und dann war direkt danach beim nächsten Mal, es gibt ja auch die in klein,
ja.
Ne? Da hat der Kleine den Kleinen gekriegt und der Große den Großen. Ja. Also mein Opa hat, also mein Papa hat natürlich sich dann auch ein, ne? Das muss ja dann geteilt werden.
Ja. Ja, ja. Nee, also ich finde, dass jede Generation schon wichtig ist für die Kinder. Und ja, wie du sagst, es muss halt auch aneinander gewöhnen sein. Also man kann nicht davon ausgehen, ich habe ein Dorf für mein Kind und ich kann jetzt hier, wenn es jetzt mit einmal anstrengend wird mit 8 Monaten, dann aber jetzt müssen aber die Großeltern einspringen. Nee, das muss man auch ein bisschen anbahnen.
Genau.
Das weiß man aber beim zweiten Kind meistens besser als beim ersten. Ne? Und erfahrungsgemäß, und ich sehe das ja auch jetzt bei meinem zweiten Enkelkind, da fällt es leichter, auch mit dem Abgeben, weil man vielleicht selbst auch mal wieder anders durch, ne? Du weißt das selbst, 2 Kinder, das ist nochmal ein anderer Schnack als 1.
Ja, definitiv.
Und man ist dann auch mal froh, wenn man einfach auch mal, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, mal wieder irgendwie so für sich hat, ne?
Genau, also wir fangen das jetzt auch mit Tim an, wo dann er einfach von den Omas und Opas von der Krippe abgeholt wird und nach Hause gebracht wird. Das ist, wir reden da wirklich über eine halbe Stunde, aber das ist so, ne, wir bauen die Bindung auf, ne, er ist dann, er kennt ein Gesicht, es holt ihn ab, jemand, den kennt
und,
er.
Gerade Kinder so mit 7, 8 Monaten, die wollen ja auch viele Gesichter. Ne?
Die sind ja auch neugierig.
Die sind so neugierig, die wollen ihre Welt entdecken. Jeder riecht anders, jeder schmeckt. Also, ne, so wenn sie sabbern ja auch viel an einem rum. warum machen die das? Warum müssen die einen angatschen im Gesicht oder sich die Finger nehmen und in den Mund stecken? Auch Geschmack. Ne? Das ist für die auch interessant. Jeder schmeckt anders, jeder riecht anders, jeder hat eine andere Stimmlage. Sie wollen einfach ihre Welt entdecken.
Ja.
Ne? Und das ist ja auch, wenn die Mamas hier kommen, die kommen ja auch ganz oft und sagen, oh, zu Hause ist kaum aushaltbar, so ein gnatschiges Kind. Aber wenn wir unterwegs sind, dann ist es total ruhig. Mhm. Ne? Ja klar, na, da hat das Gehirn was zu tun. Doof ist es immer am Abend und auch in der Nacht, weil sie es ja auch alles verarbeiten müssen. Aber sie gieren danach.
Ja.
Ne? Sie wollen alles entdecken. Ja. Und das ist halt auch so spannend. 7, 8 Monate, das ist schon so, weißt du, da sitzen die, da können die Großeltern auch schon ganz, ganz viel mit denen anfangen. Oder auch die Tanten oder Onkels oder
genau.
So. Ne? Sie sind super, super interessiert gegenüber anderen Kindern.
Mhm.
Sie lernen auch von anderen Kindern immer mehr. Ne, wir haben ja nun hier immer regelmäßig unseren Müttertag.
Mhm.
Und es ist so oft, dass die Mütter sagen so, total krass, dann komme ich einmal her und dann gehen wir nach Hause und mein Kind fängt an zu krabbeln.
Haben
wir vorher irgendwie nicht hingekriegt.
Kinder
ne?
lernen von Kindern.
Oder Kinder lernen von Kindern und gucken sich da so, so viel ab. Und das ist einfach auch total schön. Und Gott sei Dank ja jetzt, wo, ich sage mal, Corona ist nicht vorbei, aber es ist alles wieder ein bisschen gelockerter und jetzt können die Kinder, haben wieder die Möglichkeit.
Ja.
Aber auch da nicht immer gleich als Mama hinrennen, sondern sie auch mal lassen.
Mhm.
In sicherer Umgebung beziehungsweise einen Blick drauf haben, wenn sie Spielzeug neu entdecken. Sie werden sich alles in den Mund stecken.
Ja.
Ne? Und sie wollen einfach und sie wollen auch natürlich lernen, wie komme ich da so eine Stufe wieder runter und sie werden sich austesten. Am Anfang geht es halt mit dem Kopf zuerst, das klappt nicht so gut, das tut dann auch weh.
Mhm.
Ne? Und bis sie dann lernen, tatsächlich sich umzudrehen und mit den Beinchen irgendwo runter zu krabbeln oder rauf zu krabbeln.
Wenn sie es einmal raus haben, dann geht's
dann
los.
Ja, genau.
Ne? Ich würde gerne noch zu den Großeltern sagen, weil da gibt es ja auch immer mehrere Blickwinkel, nämlich auch der Blick von den Großeltern halt aus. Also es bringt natürlich überhaupt nichts, wenn man den Großeltern das aufdrängt. Also sie müssen es natürlich auch schon wollen. Und manchmal, das haben auch wir die Erfahrung gemacht, hilft einfach mal auch drüber reden, weil natürlich ist zu der Zeit auf jeden, also garantiert noch ein Wickelkind. Und das kann natürlich im ersten Moment, also es war zum Beispiel bei meinem Papa auch so, wickeln und dann noch mit Stoff. So, dass man drüber redet, da auch vielleicht so ein bisschen die Ängste zu nehmen. Und wenn es halt irgendwie partout nicht gehen will, weil man einfach das mit den Handgriffen so nicht hinkriegt, dann auch drüber reden, okay, was könnte denn auch eine Lösung sein? Dass das nicht der Grund ist, warum ihr nicht mal auch Zeit verbringt. Und ne, das, also da das Gespräch auch zu suchen und auch versuchen, die Großeltern zu verstehen und ihnen nichts aufzudrängen, weil dann funktioniert es eh nicht. Dann spürt das Kind ja eh, ich weiß nicht.
Na, Kinder spüren sowieso total die Abneigung. Also hast du eine Abneigung gegen einen anderen Menschen, dann gehen die da nicht auf den Arm. Die wollen sofort wieder zurück zu Mama. Genau. Ne? Und aber 7, 8 Monaten, die haben ja dann meistens schon zumindest Stillzeiten, Stillpausen, die ein bisschen länger sind. Und Fakt ist auch, also wir sehen das jetzt ja wieder bei meinem zweiten Enkelkind, weil der jeden Tag mit in der Praxis ist. Ne? Meine Tochter arbeitet ja schon wieder. Und ich ihn dann auch oft mal, wenn sie im Kurs ist, ich ihn dann vor die Brust geschnallt kriege. Bei mir schläft er immer länger, weil er die Milch gar nicht riecht. Ne? Also während Mama ihn immer nur über die Brust reguliert, muss ich andere ihm andere Dinge anbieten. Und es klappt auch in der Regel. Ja. Ne? Und das lernen Kinder auch recht schnell. Und gerade mit 7, 8 Monaten erkennen die auch, ah, bei dem läuft das Programm, der macht es so. Mhm. Ne, das ist ja das, genauso wie sie von anderen Kindern verschiedene Bewegungsmuster lernen, lernen sie auch schon, dass Erwachsene unterschiedlich agieren, ihnen unterschiedliche Dinge anbieten.
Man könnte sagen, das wäre ja wie so ein Buffet essen, ne? Ich nehme mal von da und von da und ne?
Ja, und dann entwickle ich mich alleine. Ja. Ja.
Sehr schön. So, jetzt haben wir ziemlich viel
über die Großeltern wollten wir gar nicht. War gar nicht Thema.
Na, beziehungsweise ne, über, das wollte ich auch noch hier mit ergänzen, mit den verschiedenen Blickwinkeln auch, aber das hatte ich vorher auch schon gesagt gehabt, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir nicht nur die Rolle Mama sind, ne, sondern dass du bist Andrea, ich bin Sunny, dann sind wir auch noch Partner und irgendwie, wenn man das jetzt 7, 8 Monate, 24 Stunden am Stück macht, da darf man auch einfach mal den Wunsch äußern. Und wenn es zum Beispiel jemand ist, der gerne malt, mal so eine halbe Stunde malen. Ne? Mhm. Oder wenn es für denjenigen ist, ich will in Ruhe meinen Tee trinken. Aber dass man auch irgendwie so das Gefühl hat, ich mache mal wieder was für mich.
Brauchst du. Ne? Weil du sonst kaputt gehst. Also genau. Das ist das, was ich immer den Müttern eigentlich aber schon recht frühzeitig wieder sage. Verlier dich nicht. Genau. Ja, und gerade die Mamas, die so ein bisschen in Richtung am Anfang so depressive Phasen oder ne, das siehst du ja, man sieht ja auch irgendwie, wie die Mütter sich verändern. Wir kennen die ja nun auch sehr, sehr lange. Mhm. Und wenn du dann siehst, die laufen schon wie so ein Nachtgespenst rum, haben so eine Augenringe und schlurfen nur noch und haben irgendwie gefühlt so ein bisschen Lebensfreude verloren und funktionieren irgendwie nur noch. Dann sagt man ja schon mal, hier komm, guck doch mal, dass du dir eine Auszeit, ne, vielleicht können die Großeltern mehr. Aber man... Die Mama muss schon auch alleine wollen. Und ich kann immer nur den Ratschlag geben, wenn du kannst nur gut für Kinder sorgen, wenn es dir selbst gut geht. Ja. Ne? Du kannst nicht für alle immer da sein. Du brichst zusammen. Mhm. Und wenn du das schon den ganzen Tag machst und dann auch noch 10-mal in der Nacht aufstehst, irgendwann, bei dem einen früher, bei dem anderen später, kommt man so sehr an seine Grenzen. Und damit ist niemandem geholfen. Nee. Da ist der Beziehung nicht mitgeholfen, da ist dem Kind nicht mitgeholfen, dem schon an erster Stelle nicht mitgeholfen. Wenn die Mama dann den ganzen Tag, wie gesagt, so ein Nachtgespenster durch die Gegend schlurft und sowieso keine Motivation mehr hat, ihm was Neues beizubringen.
Ja.
Dann lieber mit Freude durch den Alltag kleine Auszeiten gönnen und gucken, dass man so viel wie möglich Hilfe auch in Anspruch nimmt.
Genau. Ne? Und es muss ja immer gar nicht irgendwie sein, dass man irgendwie was macht, jetzt malen oder einen Tee oder so. Es ist ja, ja, das Leben spielt sich ja auch ganz viel in unserem Kopf ab. Ne? Die einen sind ein bisschen mehr verkopft und die anderen halt ein bisschen weniger. Und da kann ich halt auch nur aus meinem Coaching ja auch immer reden, dass es manchmal auch einfach nur hilft, sich zu überlegen am Abend oder zwischendurch, was war denn heute schön? Ne? Worüber habe ich mich heute mal gefreut? Einfach mal das Bewusstsein in das Positive richten, weil das ist ja wie, wenn wir jeden Tag Nachrichten gucken und da kommen immer nur Horrornachrichten. Ja, wie nehme ich denn die Welt wahr? Die ist nur noch schlimm da draußen.
Das Schlimme ist, dass unsere Kinder ja schon ganz, ganz früh in den ersten Wochen, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja schon unsere Mimik und unsere Gestik wahrnehmen. Richtig. Und vor allem unsere Mimik. Und wenn wir immer... Du kannst Kindern nichts vorspielen. Ja. Zum Beispiel Trennungskinder. Die wissen oft schon, noch bevor die Eltern denen sagen, dass sie sich trennen, ne, haben die schon ein Gespür dafür, dass irgendwas so im Familiengefüge nicht
irgendwas
stimmt.
Irgendwas ist anders.
Irgendwas ist anders. Mama ist angespannter, Papa ist angespannter. Ne? Ist nicht mehr.
Aber du hast recht, Mimik und Gestik. Ja, wie oft kommunizieren wir auch darüber, ne?
Natürlich. Ja. Eine Mama, die immer völlig fertig am Kinderwagen hängt oder... schon allein gerade heutzutage viele Mamas tragen ja. Es gibt nichts Engeres. Ne? Und wenn ein Kind getragen wird und wenn wir auch mit 7, 8 Monaten noch tragen und eine Mama immer irgendwie bedrückt, unzufrieden in ihrer Rolle, unzufrieden mit der aktuellen Situation, weil es einfach alles scheiße anstrengend ist. Mhm. Entschuldigung, den Ausdruck. Aber es ist einfach so. Ja. Und gerade Mamas mit 8 Monate alten Kindern, die kommen an den Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich bin froh, wenn ich nachher wieder arbeiten gehen kann. Mhm. Ja?
Ja.
Und wenn aber das Kind den ganzen Tag irgendwie auch dicht an dir klebt, ja, die spüren das ja, die spüren das an deiner Haltung, an deiner inneren Haltung, aber auch an deinem Gang, an deiner Körperspannung, an deiner Mimik, an deiner Gestik. Und gerade die Kinder in dem Alter, ne, manchmal kleppen die ja dann auch und fremdeln auch. Die wollen nicht weg von einer Mutter, der es gerade nicht gut geht, weil sie es auch spüren.
Ja.
Ne?
Aber ein Kind, was halt auch miterlebt hat, ne, Mama ist auch mal irgendwie weg oder ich habe jetzt mal nur Papa, je nachdem, welches Konstellationsmodell sich man ja da auch entschieden hat oder man ist gewohnt, ne, da kommt auch dann mal die Oma oder so der Opa hin. Das ist ja auch
was... Sie ist gewöhnt und die Oma kommt ja freudig oder der Papa kommt ja auch freudig von der Arbeit nach Hause. Ja.
Und es ist nicht erst, wenn, so wie bei mir, ne, wenn so die Kacke am Dampfen ist, da lag ich dann in der Notaufnahme und das war dann so, okay, wir müssen reagieren und schön ist es ja eigentlich, wenn man ins Agieren kommt und das nicht aus einer Not heraus ist. Ne? Mhm. Das merkt man ja auch, wenn man ein Streitgespräch mit seinem Partner hat. Gespräche über lebenswichtige Entscheidungen oder keine Ahnung was, die sind natürlich schöner, wenn man das in einer entspannten und positiven Atmosphäre macht, als wenn man aus dem Streit heraus irgendeine blöde Entscheidung trifft. Mhm. Da bereuen wir doch oftmals danach. Ja. Also das kann man sich auch schon so, ohne dass jetzt man nicht Panik hat, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt so 7., 8. Monat, jetzt ist so langsam die Elternzeit nachher schon so vorbei, obwohl es ja noch wirklich...
Na, mit 7., 8. Monat, also gerade mit 8 Monaten, da denken die Frauen ja dann schon auch nach, oh mein Gott. Das Kind wird hier 10-mal die Nacht wach. Wie soll ich das schaffen, wenn ich arbeite?
Genau, richtig. Ja? Ne? Und, so. Und das ist noch nicht, das ist noch nicht trocken. Also keine Ahnung, was für eine Panikmacherei man sich da so macht.
Gerade das Essen ist dann auch immer ein großes Thema. Oh, das verweigert doch alles. Ja. Ich bin noch am Vollstillen, aber in 4 Monaten fangen wir jetzt schon die Eingewöhnung an. Das wird nie funktionieren. Ja. Also dann kommt der Druck auch noch. Was aber, du hattest gesagt, die Väter und die Familienkonstellation, was ich total toll finde, dass das heutzutage ja schon absolut normal ist. Ich kenne das aus meiner Zeit mit meinen Kindern eigentlich gar nicht. Mhm. Dass auch, als die Kinder noch gestillt wurden oder noch unter einem Jahr waren, dass der Papa ins Bett gebracht hat oder so. Nee, das war meine Aufgabe. Die Kinder ins Bett bringen war immer irgendwie gefühlt meine Aufgabe. Mhm. Und ich finde das so, so toll in Familien, wo die Paare sich abwechseln, wo beide das schaffen, das Kind in den Schlaf zu begleiten. Mhm. Und Kinder können unheimlich schnell herausfinden, alles klar, bei der Mama läuft das so, beim Papa läuft das so. Ne? Am Anfang ist cool, wenn man so ein gleiches Schema fährt, aber dann spüren die auch sehr schnell, alles klar, Papa ist da, der macht das so, dann mache ich gleich mal die Augen zu. Mhm. Und was passiert denn? Wo schlafen die Kinder meistens besser ein? Bei den anderen, nicht die bei der Mama. Ne? Und wenn man, ich finde es so gut, wenn die Männer da, die sind heutzutage viel, viel mehr im Boot, weil sie von Anfang an viel mehr mitgenommen werden. Gut, jetzt unter Corona war es ein bisschen schwierig, aber die sind bei den Geburten dabei, die sind im Familienzimmer oder gleich mit den Frauen zu Hause. Und die kennen ihr Kind genauso wie die Mama. Mhm. Klar gehen die irgendwann wieder arbeiten. Aber trotzdem verbringen sie, und bestimmt, wenn man sich da Studien anguckt, deutlich mehr Zeit als früher mit ihren Kindern. Und das entlastet natürlich auch die Mütter.
Total. Also wir haben ja jetzt den Vergleich. Wir waren, ich sage jetzt mal auch noch so zur heutigen Zeit, sehr klassisch bei Hans. Ne? Ich war 12 Monate, Klaus 2 Monate. Drei ich glaube, er war sogar schon 4, aber weil wir verreist sind. Aber eigentlich war auch der ursprüngliche Plan so 12+2, auch bei uns. Und dann hat sich ja das alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Das ist für mich klar, weil beim zweiten Kind können wir das nicht nochmal so machen. Das schaffe ich mit meinem Rücken einfach nicht, weil dann weiß ich, wie das wieder enden wird. Und dann hat sich ja bei uns alles ja auch so gefügt und wir auch so uns getraut, diese Entscheidung zu treffen, wie sie sind. Und es ist so spannend. Ich weiß, im Nachhinein ist das immer einfach dann so gesagt und wir fanden uns trotzdem aber auch mutig, als wir es entschieden haben, dass es dann auch anders geht. Weil wie oft ist man so schnell, nee, ich kann nicht länger als 2 Monate. Das können wir uns so nicht leisten. Da waren wir auch, ne? Weil es einfach... Ja, dann auch vielleicht ein bisschen Angst hat, sich damit zu beschäftigen. Rechnen wir das doch mal aus. Was denkt da mein Arbeitskollege? Was denkt da mein Chef, wenn ich da jetzt 4 Monate irgendwie so weg bin? Aber da auch wieder bei sich so zu bleiben und zu gucken, ey, das ist für uns. Mhm. Für uns als Familie, für unsere Gesundheit und das, was allein die Mama ja alles rockt mit der Schwangerschaft ja schon. Also wir dürfen ja nicht nur die Geburt und dann das erste Baby ja sehen, sondern wir haben ja davor auch schon ein bisschen ein bisschen was so gerockt. Klaus ist übrigens bis heute nicht sein Marathon gelaufen, ne?
Ach so? Echt?
Nee, er hat das doch in der Podcast-Folge gesagt, in der Schwangerschaft. Und ich glaube, 2 oder 3 Tage später so umgeknickt.
Wir müssten eigentlich auch nochmal ein Interview jetzt nach der Geburt.
Den holen wir uns nochmal, ne?
Den holen wir uns
nochmal. Wann er dann seinen Marathon läuft.
Nee, und Entwicklung der Kinder auch, ne? Wie hat das als Vater, wie hat er das so wahrgenommen, ne? Weil ich glaube, das ist ja immer so, ne? Du guckst auf den Tisch und jeder steht auf einer, ne? Du kannst ja fast nebeneinander stehen, trotzdem hat jeder einen anderen Blickwinkel. Auch auf die Entwicklung der Kinder und auch auf das, wie, ne? Wie schaffen wir das, ne? Und was passiert denn da so alles, ne? Also das können wir auf jeden Fall, schreib das gleich auf deine 1000 Listen, ne? Und das können wir gleich nochmal fix machen.
Und was ich da aber noch ergänzend sagen wollte ist, das ist schön, dass du es so sagst, der Blickwinkel, wir haben jetzt ja viel aus dem Blickwinkel der Mama gesprochen, den ganzen Tag mit dem Baby alleine und irgendwie durch den Alltag kommen.
So ist es zumindest bei den meisten Familien, ne? Bei euch war es jetzt ja nicht so beim zweiten Kind.
Und wie gesagt, wenn der Papa 2 Monate Elternzeit nimmt, dann ist das ja heute schon mehr so das klassische Modell und vielleicht geht es ja auch noch in eine andere Richtung. Und was ich da aber sagen wollte, aus Sicht des Papas, den Unterschied hatte ja Klaus, den kann er uns ja dann auch mal erzählen, aber dieses vor allen Dingen nicht Baby, so der Papa kommt nach Arbeit nach Hause, hier hast du das Baby, damit ich jetzt als Mama mal meine Me-Time sozusagen habe, daraus was leben wir denn dem Kind davor? Ne? Irgendwie, wir sind ja als Familie da, als Eltern da. Mhm. Also auch dieser Übergang, wie toll, dass Papa dich abends im Bett bringt, aber dass, wenn der Papa erstmal ankommt, auch seine Ankunftszeit hat. Ne? Mhm. Und dass man irgendwie erstmal zusammen Zeit verbringt und dann klar ist, okay, ich als Mama kann mich jetzt zurückziehen, weil der Papa bringt ja dann das Kind ins Bett, aber dieses Kind wie so eine Klinke in die Hand drücken, so jetzt beginnt meine Zeit, jetzt beginnt deine Zeit.
Machen die Kinder auch meistens nicht mit.
Nee, richtig, ne? Die wollen ja auch mal beide sozusagen haben.
Machen die Kinder
haben.
Meistens nicht mit.
Und dann aus Sicht des Papas ja auch, ne? Wenn der da 8, 9 Stunden gerockt hat, vielleicht hat er auch noch eine Arbeitsfahrt gehabt, von einer halben Stunde durch einen Stau oder...
Aber Mama hat auch gerockt.
Nee, genau, richtig. Ne? Aber sozusagen der Papa kommt ja nach so einem ganzen Arbeitstag ja auch nicht fresh irgendwie so nach Hause. Und wenn man dann erstmal so eine Übergangszeit schafft, so jeder kommt erstmal an, ne, jetzt sind wir da zu dritt oder zu viert, je nachdem auch immer, wer dann schon alles so da ist. Und dann geht es los. Jetzt beginnt Papa-Time mit dem Baby und die Mama so, dass man sich da auch so ein bisschen den Druck rausnimmt, so jetzt zählt hier jede Minute. Ne? Weil
es ist ja eh nicht mehr viel dran heute. Genau. Also du kommst nach Hause und dann ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Aber ich finde trotzdem, dass heutzutage im Vergleich zu der Zeit, wo meine Kinder noch klein waren, schon es nicht mehr so ist, das ist eine klassische Mama-Rolle, ne? Und das ist jetzt, da hat der Papa nichts mit zu tun.
Auf jeden Fall schon.
Ne? Das hat sich total geändert. Und ich glaube, das entspannt oft die Situation auch ein bisschen für die Mütter. Aber ich glaube auch, dass die Mütter da auch manchmal ein bisschen mehr sich auch einfordern müssen. Ne, so, das sehe ich ganz oft. Ne? Wenn man dann nämlich mal sagt, ja, wann hast du denn mal Zeit für dich gehabt jetzt? Ne? Du stehst 10-mal die Nacht auf, du bist bis 18 Uhr oder 17 Uhr mit dem Kind die ganze Zeit zusammen. Wo war deine Zeit? Mhm. Das schaffst du nicht auf ewig.
Nee, genau.
Das ist nun mal so. Ja. Ab 7 Monate geht das los. Und es ist ja, wir sprechen jetzt 7., 8. Monat, ne, wo so viel passiert. Da geht das aber gerade los. Mhm. Das geht ja ganz, also ab dem 7. Monat geht das ja so rasant, wenn wir uns vorstellen, dass viele Kinder tatsächlich schon mit 10 Monaten dann anfangen, die ersten Laufschritte zu machen.
Ja, das stimmt.
Also zwei meiner Kinder konnten mit 10 Monaten schon laufen.
Ja, unsere erst sehr spät.
Ja, genau. Aber gibt es dann auch spätere.
Genau.
Aber das geht dann mit einmal so rasant, dieser Fortschritt, dass du eben dich von diesen ruhigen Nächten verabschieden kannst. Das kannst du rot im Kalender einschreiben, wenn man eine tolle Nacht hattest. Und wenn du dann eben sehr sensible Kinder hast, die eben so extrem, also da ist ja jede Nacht eine Party im Kopf.
Ne? Ja, ein Festival, ja.
Ja, ne? Und da ist es schwer. Und das hält eine Mutter, das schafft man vielleicht mal so 3 Wochen so Party durchzumachen, aber 4, 5 Monate hältst du das auch nicht durch.
Genau.
Und deswegen ist es umso wichtiger, die Kinder gerade dann, wenn es anfängt, eben auch an andere Leute mit zu gewöhnen. Ne?
Mhm. An was gewöhnt sich denn so ein 7 Monate, 8 Monate altes Baby dann noch? wenn ich jetzt daran denke, wir waren ja im Warm, wir haben ja überwintert auf Fuerteventura. Mhm. Das heißt, Body an und das war's. Ja. Da galt dann eher noch weiterhin auf Sonnenschutz und sowas zu achten. Wenn ich jetzt aber, mein Kind ist jetzt 7, 8 Monate, jetzt es wird kälter draußen.
Die müssen sich an eine Mütze gewöhnen, die müssen sich an dick eingepackt und vor allem diese Umstände damit, wenn sie dann in so einem dicken Schneeanzug. Die Bilder sind immer süß, ne? Wenn die Kinder dann im Kinderwagen hängen, die Arme gehen schräg nach oben, sie können sich nicht mehr bewegen, weil sie einen dicken Schneeanzug anhaben. Da müssen die sich natürlich auch wieder umstellen. Ne? Auch andere Temperaturen müssen sie ja auch erstmal reinwachsen, kennen sie nicht. Ist Gott sei Dank recht schleichend ja oftmals.
Aber genau, und gerade dieses, was du sagst mit, sie wollen sich jetzt aber eigentlich bewegen, es geht jetzt los und dann werden sie aber da
in so eine dicken Sachen eingepackt. Ne?
Also klar ist natürlich, was ist jetzt wichtiger? Natürlich, dass sie gesund sind und sich nicht draußen so einen wegholen, was sich natürlich hier und da überhaupt nicht vermeiden lässt. Das ist dann auch normal, weil wie oft ist ein Baby bis zum dritten Jahr krank? Ich weiß die Zahl nicht, als ich die Zahl mal gehört habe, dachte ich so, was? Das ist der Durchschnitt? Krass, okay. Aber ja, wenn es nachher mit der Grippe anfängt.
Die fühlt immer eine Schnatternase.
Ja, irgendwie gibt es da so eine Studie für, was der Durchschnitt ist, wie lange ein Kind, bis es 3 ist, krank wird. Aber auch da vielleicht dann zu schauen, klar, in die frische Luft, das tut natürlich gut. Dann kann man natürlich gucken, was für einen Schneeanzug zieht man denn halt auch an. Weil es heißt ja nicht unbedingt, nur weil der dick ist, hält er halt auch warm. Ne? Mhm. Wichtig ist ja, dass er schon auch nicht zu groß ist, aber auch wiederum halt auch nicht zu klein. Aber ich würde dann, daran kann ich mich noch bei Hans auch erinnern, dass wir natürlich dann zu Hause dafür gesorgt haben, dass der natürlich genug Bewegung war. Jetzt muss man natürlich gucken, ne? Was hat man für eine Wohnung oder hat man eher ein größeres Haus? Wie kann man es machen? Hat man eine Hebamme, die einen tollen Bewegungsraum hat, wo man sich mal
zumindest einmal die Woche auspowern
kann? Und da dann auch zu schauen, weil wir hatten es ja auch gerade wieder mit Nähe und Körperkontakt. Auch jetzt ist weiterhin natürlich, dass sie über ihre Haut die Reize auch natürlich weiterhin die Welt auch entdecken.
Na klar. Also das Erste, was du machst, wenn du zu Hause ankommst, also so ein Raumklima zu schaffen, dass du auch mal die Klamotten ausziehen kannst, dass die mit dem Body auf der Gegend, das ist zum Beispiel als, ganz, ganz früher gab es ja noch ganz, ganz viele Teppiche und so. Und da konnten die Kinder schneller krabbeln. Dann war das ja modern, Laminatböden zu haben oder Holzböden oder so. Was konnten die Kinder mit einmal nicht mehr? Krabbeln. Weil sie mit Strumpfhosen gerade im Winter sind immer weggerutscht.
Ja.
Und da muss man halt auch gucken, wenn du willst, dass dein Kind in Bewegung kommt, musst du ihm aber auch einen Rahmen geben, in dem er sich bewegen kann.
Ja, das stimmt, richtig.
Ja? Also ja gut, die Industrie hat natürlich nachgezogen und dann so eine Anti-Rutschsocken und Anti- oder Krabbel-Strumpfhosen, wo diese Noppis da drauf sind, ne? Aber ja, da muss man natürlich auch auf jeden Fall darauf achten, dass man gerade in dem Alter dann anfängt, die Kinder auch nicht mehr so viel anzuschnallen, was ich ja absolut fürchterlich finde, aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, hier diese Wippen und so, wo die Kinder reingesetzt im Dreipunktgurt. Je mehr ich ein Kind anschnalle, desto weniger kommt es in Bewegung.
Mhm.
Für Kinder ist gut der Fußboden, ja, Decken, Krabbeldecken, Matten und so weiter, wo die sich gut und sicher bewegen können.
Genau, und eine Umgebung schaffen, wo man wo man wenig Nein sagt, weil da gibt es ja auch irgendeine Studie, ne, dass das zweite Wort schon irgendwie Nein ist.
Ja, wo man schütteln noch alle mit dem Kopf. Wenn du sagst Nein, schütteln die ja schon automatisch. Das können sie ja schon mit 7, 8 Monaten.
Genau, also halt auch zu schauen, da wo ich sage, okay, in dem Raum, das ist der Bewegungsraum, wird auch mitgenutzt zu schauen, ne, da stelle ich die Blume weg, da stelle ich vielleicht den Porzellan weg.
Da mache ich die Steckdosen kindersicher, da schraube ich die Regale an. Ne?
Genau, weil das nervt einen ja selber auch nur, ständig Nein zu sagen. Der denkt schon, der heißt Nein. So ist ein zweiter Vorname, so in etwa.
Ja.
Ne? Okay, genau, das zu der Bewegung im Wintergeschichte. Und ansonsten haben wir, glaube ich, wenn ich hier so auf meinen kleinen Stichpunktzettel so gucke, alles so ein bisschen mit immer bei erzählt. Unser Fokus war heute, sich so ein bisschen Revue passieren lasse, darauf bewusst für sich auch Zeit zu nehmen, weil jetzt kommt halt
die
aktive Phase und trotzdem dabei aber auch versuchen, es ist immer noch weiterhin eine besondere Zeit, also ne, wenn wir gucken, was bis zum ersten Jahr alles passiert, bis hin zu laufen und vielleicht auch das erste Wort und Essen, trotzdem es zu genießen, sich es schön zu machen, neben all den Horrornächten, die dann da kommen oder auch nicht. Ne? Manche fragen dich auch, wovon sprichst du?
Ja.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ja.
Die gibt es ja auch.
Aber guck mal, ihr hattet gute Schlafkinder, ne?
Das stimmt. Außer es war halt Backenzahn
genau. oder so. Genau, ihr hattet gute Schlafkinder und auch ihr hattet unruhige Nächte.
Genau, und ich war verdammt froh, wie gesagt, gerade bei Tim jetzt, dass Klaus dann nachts ihn durch die Nacht getragen hat.
Ja.
Ich hätte das auch irgendwie hinbekommen, aber du weißt ja, ich bin kein Fan von irgendwie schaffe ich das schon, sondern ich will das dann auch irgendwie, ich will das dann nicht irgendwie. Ich möchte das dann auch gesund, dass ich dabei nicht hops gehe, weil ich durfte das ja, wie gesagt, auch schon lernen und das ist auf jeden Fall das, was ich mitgeben kann und sich dafür auch zu öffnen, dass jedes Kind ein Dorf braucht.
Ja, das ist ein schöner Schlusssatz.
Ja, dann hören wir uns wieder, wenn das Baby 9 und 10 Monate alt ist.
Ja.
Genau. Dann bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Ahoi.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi. We'll be right back.